Wir haben schon einige Male bei Jeremia festgestellt, wenn wir den Jeremia lesen, dass das eigentlich etwas sehr Fernes ist. Diese ganzen Vorgänge, die manchmal so beschrieben werden in den Propheten, was der Jeremia so tut, ist für uns so gar nicht unbedingt verständlich. Und ich will uns helfen, heute Morgen nochmal neu in den Text reinzukommen und diesen einen Gedanken dann auch für uns geltend zu machen, was es bedeutet, was in dieser Geschichte steckt, für das Volk, aber eben auch für uns heute. Beobachten wir zunächst einmal die Situation des Jeremia. Wie geht's ihm? Was ist seine Lage? Nun, seine Lage ist die Babylonier oder die Chaldäer. Es wird in der Bibel sozusagen mal so beschrieben, ist aber dieselbe Bevölkerungsgruppe. Die Babylonier haben Jerusalem weiträumig umstellt. Es ist noch nicht so, dass sie direkt an der Mauer sind, aber sie haben einen Kessel gezogen, der ist ziemlich dicht. Innerhalb des Kessels kann man sich wohl bewegen, denn offensichtlich kann der Bekannte, der Verwandte, der Hanamel von Jeremia kann aus dem unmittelbaren Umland von Jerusalem kommen, in die Stadt kommen, den Jeremia besuchen, so dass man sagen muss, also die Chaldäer stehen ziemlich weit vor der Stadt, aber mit einem doch ziemlich geschlossenen Belagerungsring. Aufgrund der Zeitangabe, die hier gemacht wird von dem Jeremia, kann man sagen, es handelt sich um das Jahr 588, 587 vor Christus. Das bedeutet, unmittelbar danach, nach diesen Ereignissen, die Jeremia beschreibt, wird dann sozusagen kurze Zeit später Jerusalem eingenommen werden. Wir sind also in einer sehr brisanten Lage. Ja, die Katastrophe ist zum Greifen nahe. Man sieht förmlich vielleicht schon den Feind auf den weiter entfernten Hügeln stehen und man weiß nicht, wie die nächste Zeit werden wird. Eine Rettung Jerusalems ist auf jeden Fall nach menschlichen Gesichtspunkten nicht mehr in Sicht. Die befreundeten Ägypter werden nicht kommen. Andere Ersatzherre können nicht mehr kommen. Also Jerusalem steht sozusagen auf des Messers Schneide, hopp oder top. Das ist die Lage. Die Katastrophe steht vor der Tür. Und Jeremia in dieser Lage, die alle betrifft, ist noch einmal spezieller. Er ist gefangen gesetzt im Wachhof, nicht unmittelbar in einem Gefängnis. Er hat ein bisschen mehr Auslauf, sondern im Burginneren, im Wachhof der Burg. Dort wird er gefangen gehalten. Und dort sozusagen lebt er. Er ist so frei, dass er Besuch empfangen darf. Das ist, wenn man richtig im Gefängnis sitzt, nicht immer so locker möglich. Und er bekommt Besuch. Gott beauftragt Jeremia, einen Acker zu kaufen. Und zwar, vielleicht mal so ein kleiner Hinweis, eine ähnliche Situation gibt's im Neuen Testament. Ich weiß euch, ob ihr euch eingefallen ist. Da, wo zum Beispiel Saul vom Pferd fällt, wo Gott den Saulus beruft. Und dann sozusagen später Hananias sagt, übrigens, da ist jetzt der Saulus und der ist dort und dort und geh doch mal hin und leg ihm die Hände auf, ja. Und Hananias sagt, Mensch, Herr, weißt du nicht, wer das ist? Aber Hananias hat keine Chance, weil nämlich Gott ihm sagt, ich habe schon dem Saulus gesagt, dass du kommst. Und so ähnlich ist es hier. Gott hat dem Jeremia gesagt, dein Verwandter, der Hanamel, kommt. Und tatsächlich, Gott beauftragt nicht nur den Jeremia, er soll einen Acker kaufen oder bereitet ihn vor, sondern sagt, der Hanamel, dein Verwandter kommt. Gott hat das genau vorbereitet und so ist es auch. Der Verwandte kommt und sagt auch, von wem er eben diesen Acker kaufen soll, nämlich von Hanamel, aus seiner Verwandtschaft. Nüchtern betrachtet ist dieser Kauf eines Ackers in dieser Lage sinnlos. Also es wäre gerade so, als hätte man gesagt, wie vielleicht vor 50, 60 Jahren, 70 Jahren, der Feind steht vor der Tür, wollen wir noch ein paar Acker kaufen? Da würden wir sagen, das macht keiner. Wir müssen vielleicht fliehen. Wir müssen alles zurücklassen. Wir müssen gucken, was wir überhaupt mitnehmen. Wir müssen schauen, ob wir überhaupt überleben. Wer denkt da noch an Ackerkauf? Aber Gott sagt dem Festgesetzten, den gefangen gesetzten Propheten, kauf dir einen Acker. Sehr interessant, sehr spannend. Kauf dir einen Acker. Dieser Kauf wird dann in Vers 15, wenn ihr das liest, ganz zum Schluss, wo Gott sagt, der Herr aber spricht, es wird wieder eine Zeit kommen, da wird man wieder Äcker kaufen und Häuser kaufen, da wird sozusagen in diesem Land wieder gelebt werden. Durch diesen Vers, durch diese Aussage Gottes wird das ganze Geschehen zu einer prophetischen Zeichenhandlung. In der Vergangenheit haben wir schon darüber gesprochen, wie so eine prophetische Zeichenhandlung aussieht, was sie bedeutet oder was da alles passiert. Hier wird also ein realer Ablauf alltäglicher Art durch ein Deutewort von Gott zu einer Botschaft für das ganze Volk. Auch hier in unserer kleinen Geschichte werden alle Namen, alle Zeugen, alle Beteiligten, alle umstehenden Leute sozusagen genannt, als wie ein Publikum, das mitbekommt, was Gott hier stellvertretend für das ganze Volk tut. Gott beginnt diesem Volk mitzuteilen, die Katastrophe selber ist sozusagen nicht aufzuhalten, aber ihr sollt durch den Ackerkauf darauf hingewiesen werden, es gibt eine Zeit in der Zukunft. Wenn wir jetzt diesen Bibeltext lesen, da passiert so viel. Da gibt es einen Kaufvertrag, einen offenen Kaufvertrag. Da gibt es dann Zeugen. Was passiert da eigentlich? Das ist ja auch weit weg. Und ich habe gedacht, wir schauen uns das kurz an. Das ist auch gefunden worden, so hat man das recherchiert in der Archäologie. Wenn man damals etwas kaufte, einen Acker kaufte, gab es immer eine sogenannte doppelte Niederschrift. Eine gesiegelte und eingerollte Version und eine offene. Und die haben das damals ganz pfiffig gemacht. Wenn wir so wollen, mach das mal mit diesen beiden Blättern hier vorne vor. Das waren nicht zwei einzelne Blätter, das war ein Doppelblatt. Das hing zusammen, zweimal sozusagen das Identische nebeneinander geschrieben. Und dann wurde eine Seite gerollt, dann wurden hier in der Mitte zwei Schnüre durchgezogen oder drei. Man hat das dann miteinander verknüpft und versiegelt und das war die eingerollte Version, versiegelt und eingerollt. Und damit man jetzt nicht betuppen kann, damit man jetzt sozusagen nicht sagen kann, das steht da gar nicht, was steht da überhaupt drin, du behauptest ja was, das haben wir nie ausgemacht, gab es auf der anderen Seite sozusagen die gleiche Niederschrift offen, dass man nachgucken konnte, was in dem Vertrag eigentlich drin steht. Und in dieser Weise wurde sozusagen beides dann in einen Tonkrug gegeben, damit man durch den Ton geschützt diese Botschaft auch später noch lesen konnte. Man hat solche Tonkrüge mit solchen doppelten Niederschriften gefunden, deswegen weiß man, dass das damals üblicher Brauch war. Und in diesem Kaufvertrag stand eben drin, es gab einmal den Kaufpreis, der festgesetzt wurde, hier in unserer Geschichte 17 Schekel Silber. Weiß einer, wie viel der Abraham für das Grab seiner Frau bezahlen musste? Ja, ist spitzfindig, ich weiß. Aber es gibt manchmal so Leute, die wissen, die haben so eine Affinität zu zahlen. 400 Schekel Silber. Der Abraham hat also damals viel mehr für so eine Höhle bezahlen müssen, in der er seine Frau beerdigen wollte. Nun kann man sagen, er hat damals schon gewusst, in Notlagen bei Beerdigungen kann man kräftig hinlangen. Und auch hier vielleicht angesichts der Tatsache, dass man die Katastrophe vor der Tür hat, sinken sozusagen die Grundstückspreise. Ja, meine Frau sagte jetzt gestern, es gibt die ersten Berichte, dass bereits in Ingolstadt der Durchschnittspreis für den Quadratmeter um 1 Euro gesunken sein soll. Ja, Audi hustet. Gut. Kaufpreis und Ausführungsbestimmungen. Also wann, wie dieser Kaufpreis, wo, sozusagen zu realisieren ist, wer wann den Acker wie in Besitz nimmt. All das ist dort also niedergelegt und wurde dort mitgeteilt. Unterschriften von Jeremia und Hanamel, beide sind ja am Kauf unmittelbar beteiligt. Und dann gibt es noch, der heißt Jeremia, sehe ich gerade, okay. Und dann gibt es natürlich noch die Unterschrift der Zeugen unten drunter und auf einem Extrablatt. Also es wird alles sozusagen witterungsbeständig dann hinterlegt, damit dieser Vertrag über den Kauf gut über die Bühne geht und Bedeutung hat, auch für die nachfolgenden Generationen. Wir sagten bereits, dieser Kauf macht zunächst mal gar keinen Sinn. Die Leute werden, so hat ja Jeremia gepredigt, sie werden weggeführt werden. Dieses Land wird verwüstet werden. Jerusalem wird zerstört werden. Man weiß, dass wenn Städte wie Jerusalem eingenommen wurden, dann wurden sie geplündert und niedergebrannt. Es war die Politik, dass man die Machtzentren der Feinde zerstörte, damit nicht neu wieder sozusagen der Feind zu alter Stärke aufsteht. Aber in dieser Situation sagt Gott dem Jeremia, kauf diesen Acker. Was macht Gott hier? Nun, Gott ist der Gott der Geschichte. Gott ist der Gott, wir lesen im Neuen Testament, ja, von Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist der Herr der Geschichte, ihm gehört die Zeit. Ihm gehört das Gestern, ihm gehört die Gegenwart und ihm gehört die Zukunft. Und das, was Gott jetzt hier mit dem Jeremia tut und was er seinem Volk sagt, ist, dass er die Türe aufmacht oder ein Fenster aufmacht und ihnen mitteilt, es gibt für euch inmitten dieser ausweglosen Situation, es gibt für euch eine Zukunft. Toll, haben die Leute vielleicht gedacht, super, dann gewinnen wir ja doch und der König fährt weg und die Belagerung hat ein Ende. Und Gott würde sagen, nein, 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 ihr habt mich da falsch verstanden. Ich zeige euch, es gibt eine Zukunft für euch. Aber die momentane Lage, die Gegenwart, wird deshalb nicht aufgehoben. Die Gegenwart bleibt für euch weiterhin bestehen. Das Gericht bleibt. Es wird nicht abgewendet werden. Bleiben wir bei unserer deutschen Geschichte. Vielleicht haben Menschen damals auch den Eindruck gehabt, wenn ich jetzt von meinem Acker gehe, wenn ich jetzt meinen Großgrundbesitz verliere, wenn ich jetzt von hier weggehe aus Ostpreußen oder wo immer ich auch meinen Besitz hatte, was wird denn aus mir werden? Und es ist wie wenn Gott sagt, du wirst einmal wieder Ackerbau betreiben. Dann kann ich also hier bleiben und Gott würde wahrscheinlich sagen, nein, besser ist, wenn du gehst. Aber vielleicht wird die Fügung und Führung Gottes einmal so sein, dass er große Ländereien und große Wiesen hatte in Ostfriesland, wo die glücklichen Kühe die glückliche Milch für die glückliche Butter hergestellt haben. Oder er hat einen Acker bekommen, ein Grundstück, wo er Getreide anbauen konnte. Große, weite Flächen, guten Boden. Dabei das Gericht bleibt, die gegenwärtige Notsituation wird nicht abgewendet, wird nicht aufgehoben. Warum betone ich das so? Weil ich glaube, wir haben oft in unserem geistlichen Leben an dieser Stelle große Stolpersteine. Wir beten, wir fragen Gott, wir bitten Gott um Veränderung. Wir bitten Gott um Hilfe. Wir bitten Gott um Wende in der Notsituation. Und wir glauben so fest, dass Gott es tut. Und Gott tut es oft nicht so, wie wir es gerne hätten. Wir wissen von Paulus, dass er unglaubliche Schmerzen haben musste im Kopf, in den Augen, ob er eine Augenkrankheit hatte. Er hat, also es betet so in einem Bild, dass er sagt, in mir, ich werde es ist mir, wie wenn ich von einem Engel des Satans geschlagen werde. Man nimmt an, dass er eine Augenkrankheit hatte, die also furchtbare Kopfschmerzen verursacht hat. So Migräne, würden wir vielleicht heute sagen. Und das ist ja nicht nur irgendwie, ach, mir geht's nicht gut, sondern eine echte Migräne, da liegt man, da ist selbst im dunklen Raum fast noch zu hell. Wir wissen nicht, was er hatte. Aber er hat Gott auf jeden Fall angefleht, gerufen und gebetet, er möge ihm sozusagen doch das wegnehmen. Und Gott sagt, meine Kraft sei in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das Gericht bleibt. Es wird nicht abgewendet. Es bleibt bestehen. Die Krankheit bleibt, aber in der Krankheit bleibt auch Gott an der Seite von Paulus. In der Verfolgung, in der Not bleibt Gott an der Seite dessen, der verfolgt wird. In der Not bleibt Gott bei dem, der leidet. Er wendet sich nicht ab, aber er hebt die Situation nicht automatisch auf. Manchmal macht Gott das, aber manchmal eben auch nicht. Aber in unserer Geschichte ist das Prophetische in diesem Geschehen, dass der Landkauf gesichert wird. Der Landkauf sichert gleichsam das Anrecht auf diesen Boden. Wie damals der Landkauf des Abraham. Allein der Preis ist niedriger, ich sagte es schon. Gott gab damals dem Abraham den Auftrag, die Beerdigungsstadt zu kaufen, diese Höhle zu erwerben, schon auch als Faustpfand, als etwas Sichtbares für die Verheißung, ich werde dir und deinen Nachkommen dieses Land geben. Und hier ist so eine Analogie, so eine Gleichheit, dass man sagt, oder eine Ähnlichkeit, dass Gott durch diese Handlung mit dem Jeremia seinem Volk sagt, dieses Land, ich lebe diese Stadt preis, ich gebe euch preis, ich führe euch weg, das ist Teil des Gerichts, aber das Land, das ich euch und euren Vätern zugeschworen habe, ich gebe das Land nicht preis. Auch wenn Gott sein Volk dem Gericht anheimgibt, so gibt er das Land nicht auf, es bleibt der Teil oder Teil der von Gott gegebenen Verheißung. Ich schwöre euch, dieses Land soll euch auf ewig gehören. Das hebt Gott nicht auf. Und er erneuert, wenn wir so wollen, diese Zusage durch diese Handlung mit dem Kauf des Ackers inmitten des Wachhofs von dem König in Jerusalem. Gott sagt zu Abraham, das ist die Stelle, von der ich sprach, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Darum mach dich auf, durchzieh das Land in die Länge und Breite, denn ich will es dir geben. Hier ist der Schwur Gottes. Ich gebe dir dieses Land zu eigen. Du sollst darin wohnen und die Generationen nach dir auch. Und dann noch einmal aufgenommen im Psalm 105, über Gott, er gedenkt ewig an seinen Bund, den er geschlossen mit Abraham und an den Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund und sagte, ich will das Land Kanaan dir geben, das Land eures Erbteils. Hier ist also die Beschreibung, dass Gott sich an dieses Land gebunden hat als eine Segensgabe für sein Volk. Und Gott macht deutlich, wenn das Gericht kommt, wenn ich euch von diesem Land in die Fremde, ins Exil führen lasse, dann ist diese Verheißung nicht hinfällig, sondern Gott erneuert sie und macht sie fest. Mit dem Ackerkauf zeigt er seinem Volk, dass es dermaleins einen Neuanfang geben wird. Auch wenn es sich hinzieht. Wir wissen heute, dass es eine 70-jährige Zeit war, die das Volk im Exil verbringt. Jeremia schreibt sogar einen Brief an die schon Verbannten und rät ihnen im Auftrag Gottes später, sich auf einen langen Zeitraum einzustellen. Als das Volk dann deportiert ist, oder einige Teile des Volkes waren ja bereits schon deportiert, bevor Jerusalem zerstört wurde, schrieb Jeremia, so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, zur ganzen Gemeinde der Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst eure Früchte, nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, ihr sollt euch vermehren und nicht vermindern. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Wir denken, das ist ein netter Gott, der sich so, also das hat er jetzt nett gesagt, dass er sich so kümmert, dass wenn wir dann in Exil sind, dass wir doch an der Stelle sozusagen uns vermehren sollen, dass wir heiraten sollen, dass wir Häuser bauen sollen. Nein, das war nicht nett. Die Leute haben damals gehofft und geglaubt, dass sie selbst es noch erleben, wieder zurückzukommen in die Heimat. Und was Jeremia ihnen sagt, ihr kommt nicht zurück und eure Kinder kommen nicht zurück und eure Enkel kommen nicht zurück. Vielleicht kommen die Urenkel zurück, aber alle drei Generationen vorher werden das Heimatland nicht sehen. Also richtet euch ein, dass ihr bleibt, kümmert euch um das Wohl der Stadt. Und so spricht der Herr, wenn wir den Text weiterlesen, wenn 70 Jahre für Babel vorüber sind. 70 Jahre. Wenn wir sagen würden, 70 Jahre, also ich bin auf jeden Fall nicht mehr in 70 Jahren da. Eine meiner Töchter feiert heute ihren 30. Geburtstag, die wäre in 70 Jahren auch nicht mehr da. Ist nicht anzunehmen. Die Kinder, ha, vielleicht. Also die Enkelgeneration. Aber eingedenk der Tatsache, wir werden ja heute alt. Damals wurde man 50, vielleicht. Also es war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass auch die dritte Generation nach Hause kommt. 70 Jahre sind eine lange Zeit. Und Gott sagt, wenn 70 Jahre vorüber sind, dann werde ich nach euch sehen, mein Heilswort an euch erfüllen und euch an diesen Ort zurückbringen. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft geben und eine Hoffnung. Und dann zum Schluss noch einmal, ich wende euer Geschick und sammle euch aus den Völkern und von allen Orten, wohin ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an diesen Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe. Jeremia spannt den Bogen von dem Gerichtswort in der Gegenwart, in seiner Gegenwart, hin in die Zukunft, 70, vielleicht 80 Jahre weiter, wo Gott die Leute zurückbringen wird aus den Orten der Ferne, wo sie versprengt waren. Was heißt das für uns? Zunächst einmal macht deutlich, dass Gott die Geschichte in der Hand hält, Gegenwart und Zukunft. Und dass Gott über dem Gericht sozusagen deutlich macht, ich gebe euch nicht auf, ich halte euch. Und für uns, die wir Jesus Christus kennen, im Neuen Testament leben, nach dem Neuen Testament leben, gilt folgendes Wort. Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da kommen wir her. Wir als neues Volk Gottes kommen von dieser wunderbaren Erlösungstat Gottes, dass er uns ein neues Leben geschenkt hat durch Jesus Christus in dieser Welt. Aber wir haben Hoffnung. Diese Welt und die Erlösung in dieser Welt ist nicht das Ziel. Das Ziel, was Gott auf dem Herzen hatte, ist, dass wir einmal bei ihm sein werden in der Ewigkeit. Er hat uns wiedergeboren zu einer Hoffnung, zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch oder machen wir es konkret für dich und für mich. Darum geht es. Eine andere Stelle sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, ich will wiederkommen, euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wir haben eine himmlische Heimat. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das ist der große Spannungsbogen, zu dem Gott uns einlädt. Das Volk Israel saß inmitten des Elends angesichts der Feinde und wussten, wir gehen auf eine Katastrophe zu. Sie wussten nicht, ob sie es überleben. Sie wussten, so wie es ist, wird es nicht mehr sein. Es kommt zu Ende. Es war ihnen angekündigt worden. Aber Gott sagt, es wird eine Zeit geben, wenn auch nicht für euch. Aber es wird eine Zeit für eure Nachkommen geben, wo ich sammeln werde, wo ich zurückholen werde, wo ich euch zu mir in dieses Land wieder bringen werde. Und für uns im Neuen Testament, die wir Jesus Christus kennen, heißt es, ich habe euch erlöst. Ihr seid noch in dieser Zeit, in dieser Welt, die dem Untergang und dem Gericht anheimfallen wird. Diese Erde wird vergehen. Es wird ein neuer Himmel geben. Es wird eine neue Erde geben. Aber diese Erde ist dem Gericht übergeben. Aber ihr sollt wissen, es gibt für euch eine Zukunft. Es gibt für euch eine Ewigkeit. Darauf geht ihr zu. Es kann sein, dass ihr selber das noch nicht live erlebt. So wie damals die Jünger, die das hörten. Es kann sein, dass es die Generationen nach euch erleben. Aber ihr sollt wissen, wir gehen auf eine himmlische Herrlichkeit zu. Es wird einen Himmel geben. Wir sind getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von Gott. Wir sind noch nicht bei ihm. Wir sind in dieser Welt. Wir sind, wenn wir so wollen, wie in einem Exil. Wir sind, wenn wir so wollen, wie in der Fremde. Wir gehören hier eigentlich nicht hin. Wir gehören zu Gott. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum geht es. Wir wollen bei Gott sein. Und deswegen heißt es, darum setzen wir unsere Ehre da rein, dass wir daheim sind oder in der Fremde. Wir wollen ihm wohlgefallen. Ob wir in Jerusalem leben oder im Exil, wir wollen so leben, dass Gott Ehre gemacht wird. Wir wollen Gott die Treue halten. Wir wollen bei Gott sein und bei Gott bleiben und mit ihm unterwegs sein. Damals und heute. Denn wir haben hier, so heißt es im Hebräer, keine bleibende Stadt. Wir gehören hier nicht mehr hin. Wir haben eine himmlische Stadt, auf die wir zugehen. Und Gott macht damals wie heute uns den Horizont weit und auf und sagt, die Zeit, die ihr hier seid, die Zeit, die vor euch liegt, ist noch nicht die Zeit des Heils. Die Zeit des Heils wird sein, wenn ihr bei mir seid. Wenn ich euch in meiner Nähe habe, wenn ihr zu mir gekommen seid, wenn ihr bei mir in der Ewigkeit seid, in dem neuen Jerusalem, in der neuen Stadt des Himmels, wenn wir miteinander, beieinander im Frieden bei Gott sind, wenn das Licht Gottes alles erfüllen wird, wenn die Weisheit Gottes alles umschließen wird. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das, was hier ist, was uns oft so bedeutsam ist, ist dem Untergang geweiht. Das, was hier ist, was uns so oft beschäftigt, wird nicht mitgenommen werden können in die Ewigkeit. Aber die zukünftige Stadt, die Stadt, die Gott für uns bereitet hat, die Stadt, in der er ist, zu der er uns holen wird, das ist das Ziel. Wir sind unterwegs wie auf einer Wanderschaft. Wir sind wie Menschen in der Fremde. Und wir spüren das ja auch manchmal. Wenn wir versuchen, nach den Worten Gottes zu leben, merken wir, je länger, je mehr zunehmend, wie es uns in Spannung bringt zu dem, was in dieser Gesellschaft gilt. In Chemnitz wird gerufen, Ausländer raus, und wir müssten rufen, im Einklang mit der Bibel, vergesst nicht, dass auch ihr Fremde wart und nehmt Fremde auf. Ich war fremd und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt, ihr habt mir zu kleiden gegeben. Und wir merken, wie uns die Nachfolge Jesu an anderen Stellen sozusagen in die Spannung bringt. Dass wo andere Leute es als natürlich ansehen, dass man sozusagen Dinge stiehlt, Gott uns sagt, wir sollen nicht stehlen. Gott lädt uns ein, an ihm und bei ihm, an seiner Hand zu sein und zu bleiben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind durch Gott erlöst, eingespurt auf den Weg in die Ewigkeit zu ihm hin. Das ist das Fenster, das Gott aufgemacht hat. Das ist die Verheißung, unter der wir leben. Dem Volk hat er damals mit diesem eigenartigen Vorgang des Ackerkaufs inmitten oder am Vorabend der Katastrophe der Vernichtung gezeigt: Ihr sollt wissen, das ist nicht das Ende. Es gibt eine Zukunft für euch. Es gibt Heil für euch. Aber nicht heute, nicht morgen. Es dauert seine Zeit. Aber ich werde mich wieder aufmachen und nach euch schauen und euch sammeln und euch zurückholen. Ich werde euch nicht vergessen. Und wenn ihr in der Fremde seid, dann lebt, dann baut, dann heiratet, dann feiert, dann engagiert euch, dann tut Gutes in der Stadt und für die Stadt. Und wenn ihr so lebt, geht es der Stadt gut, dann geht es euch auch gut. Und dann seid gewiss, der Tag kommt. Ich sehe euch, ich suche euch, ich hole euch heim. Aber momentan ist eine andere Zeit. So ist Gott bei ihnen in der Not, im Geschehen des Gerichts und in der Zukunft, um sie zu holen, sie zu segnen und sie wieder zurückzubringen in die Gegenwart oder auf das Land, das er ihren Vorfahren zugeschworen hat. Und dann gilt die Verheißung: Auf diesem Land werdet ihr wieder Äcker haben. Auf diesem Land werdet ihr wieder Weinberge haben. Auf diesem Land werdet ihr wieder Häuser bauen. Auf diesem Land werdet ihr wieder leben. Dafür sorge ich. Ich hole euch heim. Aber momentan ist ein anderer Weg. Aber freut euch. Wir haben hier keine bleibende Stadt, oder diese Stadt bleibt nicht. Aber ich werde euch wiederbringen hierher, und uns sagt es: Ich werde euch zu mir holen in die Ewigkeit, in meine Wohnungen, die ich für euch vorbereitet habe. Ich werde euch heimholen und hinholen in die zukünftige Stadt. Amen.